ARD.
Todo está colapsado, o sea, no hay
Alles ist kollabiert.
No hay transporte.
Die Läden zu, die Straßen menschenleer. Viele Menschen haben große Angst.
Straßenblockaden, abgefackelte LKW, angegriffene Supermärkte und Tankstellen, Schießereien. Mehr als 70 Tote. Das war die Reaktion der Kartellmitglieder auf die Tötung ihres Chefs am Sonntag. El Mencho, einem der gefährlichsten Drogenbosse weltweit. Das Auswärtige Amt hatte Reisenden in Mexiko geraten, im Hotel zu bleiben. Die Schulen blieben geschlossen. Ja, und das alles 4 Monate vor dem Start der Fußball-WM, bei der 13 Spiele in Mexiko stattfinden sollen.
Die Regierung will das Bild vermitteln, dass sie alles im Griff habe. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. Es bleiben Zweifel, dass man die Besucher der Fußball-WM ausreichend schützen kann.
Es gibt also viele Fragen und wir kümmern uns darum in dieser Extra-Folge des Weltspiegel-Podcasts. Wir versuchen hier, die Welt ein bisschen verständlicher zu machen mit den Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen der ARD und heute mit mir, Joanna Jeschke. Ja, und über das, was in Mexiko gerade los ist, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jenny Barke im ARD-Studio in Mexiko. Hi Jenny.
Hallo.
Wie war das denn für euch? Es gab Warnungen rauszugehen. Habt ihr die Anspannung gemerkt?
Also wir persönlich hier in Mexiko-Stadt eigentlich kaum. Also hier ist es ruhig geblieben. Man hat so ein bisschen mehr Präsenz auf der Straße vom Militär gesehen. Aber wir sind natürlich von vielen Menschen angeschrieben worden, mit denen wir sowieso schon in Kontakt sind. Also gerade in Guadalajara, dort werden ja Zehntausende Menschen vermisst. Wir sind da immer wieder in Kontakt mit Frauen, die sich Suchtruppen anschließen, um diese Vermissten zu suchen, porträtieren regelmäßig ihre Arbeit. Und die haben uns dann gleich am Sonntag Videos zugeschickt, wie sie da selbst in der Stadt sich hinter Autos versteckt haben, hinter Straßenecken und so halb aus dem Versteck dann rausgefilmt haben, wie Schießereien und Schusswechsel stattgefunden haben. Und die hatten natürlich große, große Angst. Das ist, glaube ich, das Heftigste, was passiert ist. Die meisten Menschen sind zu Hause geblieben. In vielen Regionen des Landes war gespenstische Stille. Die Straßen waren leer, nichts ist mehr gefahren. Und ja, die Kartelle haben eben auch kriegsähnliche Zustände ausgelöst. Das muss man schon sagen. Einige sagen, so schlimm war es seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Die haben Autos, Busse, Geschäfte angezündet, geplündert, wie gesagt, eben rumgeschossen. Damit haben sie ihre Macht demonstriert, also so eine typische Strategie von Kartellen. Damit zeigen sie dem Staat, wenn ihr uns angreift, dann schlagen wir massiv zurück. Und solche Aktionen, die binden natürlich auch die Sicherheitskräfte. Also 100.000 Soldaten waren unterwegs, um die Kontrolle in den insgesamt 20 Bundesstaaten von 32 in Mexiko wieder zu übernehmen, da wo die Anhänger von El Mencho eben für Angst und Schrecken gesorgt haben.
Lass uns doch mal auf El Mencho gucken. Was war das denn für ein Typ?
Ja, also El Mencho gilt wahrscheinlich auch immer noch als mächtigster Drogenboss Mexikos. Richtig heißt er Nemesio Oseguera Cervantes. Er wurde 1966 geboren und wuchs damals unter ärmlichen Verhältnissen auf, hat aber seine kriminelle Karriere, muss man sagen, ab den 90er Jahren schon begonnen. Also damals verbrachte er schon 3 Jahre in einem US-Gefängnis wegen Heroinschmuggels, wurde schließlich abgeschoben, war zwischen auch Polizist, wobei über diese Zeit nicht viel bekannt ist. Wahrscheinlich hat er damals schon ein Netzwerk aufgebaut zu korrupten Kollegen, zu Lokalpolitikern. Und das hat ihm später in seiner Arbeit als Kartellboss geholfen. Hat sich schließlich dem Milenio-Kartell angeschlossen. Das hat mit dem Sinaloa-Kartell kooperiert. Und als 2009 interne Machtkämpfe aufkamen, also gegen Joaquín El Chapo Guzmán, den Boss vom Sinaloa-Kartell, da hat er sein eigenes gegründet, eben Jalisco Nueva Generación. Und El Mencho, der hat das dann innerhalb von wenigen Jahren zu einer schlagkräftigen Konkurrenz aufgebaut. Ihm wird ein Milliardenvermögen zugeschrieben. Er wurde von vielen gefürchtet. Viele hatten natürlich große Angst vor ihm. Aber er wurde auch von zehntausenden Menschen teils auf großen Konzerten gefeiert, wo Balladen über ihn gesungen wurden. Er wurde verherrlicht. Er galt als Mythos, obwohl er lange unauffällig lebte. Und der Mythos, der wird jetzt sicherlich noch größer.
Und sein Kartell, wie mächtig war oder ist sein Kartell?
Ja, sehr mächtig, muss man sagen. Also El Mencho hat das innerhalb von wenigen Jahren zu einem der brutalsten kriminellen Organisationen des Landes geformt. Die USA hatte ja auch ein Kopfgeld auf El Mencho von 15 Millionen US-Dollar ausgerufen, das Kartell als Terrororganisation eingestuft. Und wenn man sieht, was die angestellt haben, welche Macht und welche Gewalt sie ausgeübt haben, dann ist Terror da auch das richtige Wort. Also Jalisco Nueva Generación hat zehntausende Menschen getötet oder verschwinden lassen, teils sogar die Feinde, die sie ermordet haben, dann zur Abschreckung aufgehängt. Das Kartell verfügt über modernste Waffen, gepanzerte Fahrzeuge, Raketenwerfer, funktioniert eigentlich wie ein Staat im Staat. Und neben dem ganzen Drogenhandel, also Kokain, Heroin, Crystal Meth und Fentanyl, die es in die USA schmuggelt vor allem, sind auch Geldwäsche ein Geschäftsfeld. Menschen- und Waffenhandel, Entführung, das sind alles Einnahmequellen dieses Kartells.
Ist das Kartell auch in, ich sag mal so, legaleren Geschäftsmodellen unterwegs?
Ja, das kann man schon so sagen. Man kann in Mexiko Kartelle auch nicht von der Politik trennen. Vielerorts sind sie eng verwoben, arbeiten zusammen. Teilweise sitzen Kartellmitglieder in der Politik oder schützen die Kartelle in ihrer Arbeit. Also da passiert viel Straflosigkeit und damit sind in vielen Orten die Menschen auch sehr ohnmächtig. Die Kartelle haben große Macht im landwirtschaftlichen Bereich, terrorisieren auch Bauern, zum Beispiel im Avocado-Sektor, verdienen da ihr Geld mit, erpressen Schutzgelder, setzen Wegzölle auf, sodass die Menschen nicht mehr durchkommen, außer sie zahlen. Damit nehmen sie auch kleine Beträge überall ein. Und nicht zuletzt, darf man nicht vergessen, haben sie sich auch gut beteiligt an Infrastrukturprojekten. Die Korruption ist wirklich in alle Bereiche vorgedrungen. Und diese Infrastrukturprojekte, die jetzt zum Beispiel zur Fußballweltmeisterschaft geplant wurden, die haben auch die Kartelle profitieren lassen.
Lass uns mal über den Zeitpunkt sprechen. Warum haben denn die Einsatzkräfte genau jetzt zugegriffen und war das aus deiner Sicht ein guter Zeitpunkt?
Ja, darüber wundert man sich ja so ein bisschen. Ne? Man denkt, okay, in 100 Tagen knapp ist die WM. Ist das eine gute Strategie, weil man davon ausgehen muss, die Geschichte Mexikos zeigt, dass ein enthaupteter Kartellboss, ob er nun verhaftet oder getötet wird, dem folgt jemand nach und dafür brechen interne Kämpfe innerhalb des Kartells aus, weil oft keine Nachfolge vorgesehen ist, weil die Strukturen autoritär funktionieren oder auch andere externe Kämpfe mit Kartellen. Also blutige Kämpfe sind möglicherweise erwartbar, auch wenn es jetzt im Moment ruhiger ist. Die genaue Strategie kennt natürlich keiner. Es gibt die Vermutung, dass die USA großen Druck ausgeübt hat, diese Strategie auch für gut befunden hat, mit dem Kartell vor der WM aufzuräumen. Und dann habe ich gestern noch mit der Crisis Group hier in Mexiko gesprochen und die hat mir gesagt, dass es ein idealer Zeitpunkt für die mexikanische Regierung gewesen sei. El Mencho hatte sich im ländlichen Raum aufgehalten, als er aufgeschnappt wurde und mit seinen Anhängern wurde er dort vom Militär angegriffen. Und dort ist automatisch das Risiko wohl kleiner, dass es zivile Opfer gibt. Also da hat die Crisis Group von einem Fall von 2019 berichtet. Damals hat die mexikanische Regierung versucht, den jüngsten Sohn von El Chapo vom Sinaloa-Kartell zu schnappen und hat in einer Stadt angegriffen. Und auch damals reagierten die Kartellmitglieder mit äußerster Gewalt und es kamen viele, viele Zivilisten ums Leben. Und ja, das hat hier einen großen Skandal erreicht in Mexiko. Und deswegen hat die Regierung daraus wohl gelernt und mit den Spezialisten im ländlichen Raum angegriffen. Und das war wohl eine einmalige Chance, so der Spezialist von der Crisis Group.
El Chapo, den Namen haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Vor 10 Jahren wurde der Chef des Sinaloa-Kartells, Joaquín El Chapo Guzmán, festgenommen, nachdem er vorher 2 Mal aus dem Gefängnis ausgebrochen war. Dieses Mal wurde er dann an die USA ausgeliefert. El Chapo wurde zu lebenslanger Haft verurteilt. Er galt als einer der mächtigsten Drogenhändler der Welt. Was danach folgte, ein Ringen um die Macht an der Spitze des Sinaloa-Syndikats. Das kam dem Kartell von El Mencho zugute, das dadurch stärker wurde. Wie gefährlich wird das denn jetzt? Du hast eben so das Ringen um die Nachfolge schon angedeutet. Kann man das absehen?
Ja, also einerseits sind natürlich erstmal viele erleichtert, dass diese große Schreckensfigur endlich keinen Schaden mehr anrichten kann. Andererseits fürchten viele das, was jetzt kommt. Also wie ich es gerade schon angedeutet habe, seine Tötung ist zwar das blutige Ende einer jahrelangen Flucht, jahrelang wurde er gesucht, aber ja nicht das Ende der Gewalt in Mexiko. Also von Frieden nach den Kartellen kann man da auf gar keinen Fall jetzt sprechen. Also Mexiko beschwört das zwar jetzt als großen Schlag gegen die organisierte Kriminalität. Man muss auch sagen, damit ist eigentlich der letzte große Kopf von diesen vielen El Capos gefallen, von den großen Kartellbossen, die hier immer so mystifiziert wurden. Aber es passiert eine immer größere Fragmentierung der Kartelllandschaft. Und eigentlich bedeutet das das Gegenteil, also eine weitere Eskalation der Gewalt, weil irgendwer will nachrücken und es brechen immer mehr Kleinstkämpfe aus zwischen denen, die sich an die Spitze vorbewegen wollen. Das kann hunderte Menschenleben kosten. Und in dieser Phase entstehen häufig interne Machtkämpfe, Abspaltungen, lokale Gewalt zwischen eigentlich bisher Verbündeten. Und das erklärt auch neben der Demonstration der Macht der Mitglieder des Kartells die aktuelle Eskalation. Und dann eben die externen Kämpfe sind auch noch zu erwarten mit anderen rivalisierenden Gruppen, allen voran das Sinaloa-Kartell.
Lass uns mal in den Staat Jalisco und vor allen Dingen in die Hauptstadt Guadalajara schauen. Was ist das für eine Stadt?
Ja, Guadalajara ist einerseits ein sehr wichtiger Wirtschaftsstandort in Mexiko, zweitgrößte Metropolregion nach Mexiko-Stadt. Sie ist kulturell sehr vielseitig, hat so ein pittoreskes Kolonialzentrum, eine große Uni, damit viel studentisches Leben, gilt auch als Silicon Valley Mexikos mit einer großen IT-Branche und zieht schon immer Touristen aus aller Welt an. Und andererseits ist es die Hauptstadt vom Bundesstaat Jalisco, also der Namensgeber des Kartells. Und allein in Jalisco gelten 16.000 Menschen als vermisst, in ganz Mexiko übrigens über 120.000. Zehntausende sind in den vergangenen Jahren, wie ich schon gesagt habe, ermordet worden. Und das Stadion Akron, wo einige der WM-Spiele stattfinden sollen, das hat vor allem in den vergangenen Monaten damit Schlagzeilen gemacht, dass Suchtrupps, mit denen wir ja immer in Kontakt stehen, hunderte Müllsäcke mit Leichen um das Stadion herum gefunden haben. Und diese zwei Welten, die clashen da aufeinander. Und dort waren jetzt die Tage nach der Tötung El Menchos die Gewaltakte auch besonders eskaliert. Also das ist so ein bisschen bizarr und schwer vorstellbar aus deutscher Perspektive. Wenn man nach Guadalajara kommt, dann wirkt der Alltag in der Stadt eigentlich meist recht normal. Und gleichzeitig findet diese grausame Gewalt überall unsichtbar statt. Und das Kartell ist gut in Wirtschaft und Lokalpolitik vernetzt.
Wie geht denn die Regierung generell gegen die Kartelle vor und was hat sich auch dran geändert, seitdem Claudia Sheinbaum an der Regierung ist?
Ja, also Claudia Sheinbaum ist da von der Strategie ihres Vorgängers Andrés Manuel López Obrador, der gleichen Partei wie sie angehört, der Morena, also von seiner Strategie ist sie abgewichen. AMLO, wie er immer kurz genannt wird, der hat ja immer mit Abrazos no Balazos geworben, also Umarmungen statt Kugeln. Das will heißen, er verzichtete auf die eigentlich seit zwei Jahrzehnten standardisierte Strategie, also immer die Spitze der Kartelle ins Visier zu nehmen. Und er hatte auf die Eskalation gesetzt, er hat auch Programme für Jugendliche aufgesetzt, um sie zu schützen, um ihnen auch eine Alternative zu bieten. Denn für viele Jugendliche ist das in prekären Situationen sehr attraktiv. Also so ein Kartellleben, gerade für junge Männer, da kann man viel Geld, Schnellgeld verdienen, die Frauen beeindrucken. Und dafür gibt es wenig Alternativen in einigen ländlichen Regionen in Mexiko. Und da hat er eben Programme aufgesetzt. Gleichzeitig hat er aber das Land immer weiter militarisiert. Und diesen Widerspruch, den haben viele kritisiert. Letzten Endes hat seine Strategie auch nicht geholfen, denn die Ausbreitung der Kartelle wuchs und wuchs weiter und auch die Zahl der Morde und Vermissten in all den Jahren. Jedenfalls hat Sheinbaum dann von Anfang an versprochen, wieder härter und mit voller Staatsgewalt gegen die Kartelle vorzugehen. Und das hat sie jetzt eben mit ihrer Regierung umgesetzt und sich nach der Tötung von El Mencho siegesicher gegeben, eben gesagt, ja, wir haben hier einen wirklich großen Schlag gegen das organisierte Verbrechen gehabt und betont, wie ruhig und sicher jetzt Mexiko dank der koordinierten Zusammenarbeit aller Behörden wieder sei.
Du hast ja eben schon erwähnt, dass die USA möglicherweise auch eine Rolle gespielt haben bei dem Zugriff. Die hatten auch ein Kopfgeld ausgesetzt, 15 Millionen US-Dollar. Donald Trump hat, als es dann die Unruhen gab und die Reaktionen der Kartellmitglieder, hat gedroht, militärisch einzugreifen. Jetzt mischt er da schon wieder mit, möchte ich fast sagen, in so Landespolitik. Was steckt dahinter?
Also es ist schon sehr populistisch. Er spielt die Rolle wieder komplett Mexiko zu, die Verantwortung, macht enormen Druck. Er sagt, wir hätten hier unser Drogenproblem nicht, wenn Mexiko besser funktionieren würde, wenn Mexiko härter gegen die Kartelle vorgehen würde. Und gleich nach der gewaltvollen Entführung von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro Anfang Januar hat er in einem Fernsehinterview gesagt, dass die USA an Land in Mexiko zuschlagen werde, wenn es gegen die Kartelle geht. Also er hat offen gedroht, dass er selbst militärische Schritte einleiten wird, dass US-Truppen nach Mexiko einmarschieren. Er hat die Kartelle als eine Art Macht bezeichnet, die in Mexiko regieren. Und Mexiko hat sich da ganz klar gewehrt. Also Sheinbaum, die Präsidentin, hat immer wieder betont, dass die Souveränität Mexikos nicht in Frage steht, aber sie gerne Hilfe von den USA in anderer Form annimmt. Und das ist ja jetzt auch passiert. Also bei dem Einsatz gegen das Kartell Jalisco und El Mencho gab es Geheimdienstinformationen aus den USA, die Mexiko geholfen haben. Aber letztlich haben Truppen das Kartell bestürmt und eben El Mencho getötet.
Wagst du einen Ausblick? Wie geht's weiter? Auch mit Blick auf die WM, die, wie du eben gesagt hast, ja in rund 100 Tagen schon startet.
Ja, das ist so ein bisschen schwer abzusehen. Also es gibt da zwei Theorien im Umlauf. Also zum einen muss man schon sagen, dass Guadalajara eben einer dieser Austragungsorte der WM und die Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaats des Kartells eben so viel Kartellgewalt zu verzeichnen hat und da wirklich die Sorge groß ist, dass die Kartelle auch deshalb dort vorgehen werden, um dem Staat nochmal stärker zu zeigen, wir haben die Macht, schlagt nicht nochmal zu, greift nicht ein, wenn, dann wird das Schlimmste passieren. Das ist wirklich eine Sorge, die hier viele haben. Sheinbaum versucht immer wieder, diese Sorge kleinzureden. Sie hat jetzt nochmal die internationalen Zweifel an ihrem Land für nichtig erklärt. Sie meinte, es gibt nicht das geringste Risiko für Besucher herzukommen. Und ja, es gibt auch die andere Theorie, nämlich was wir schon besprochen haben, dass Kartelle und Politik ja eng zusammenarbeiten in Mexiko und deshalb auch die Kartelle ein großes Interesse haben an ruhigen und friedlichen Spielen. Ich habe auch dazu mit der Crisis Group gestern gesprochen. Und die meinte, dass die Kartelle ja auch davon profitieren, dass die Touristen jetzt mit sehr, sehr viel Geld ins Land kommen. Also nicht zuletzt durch deren Konsum von Drogen und sexuellen Dienstleistungen zum Beispiel machen die Kartelle sehr, sehr viel Geld. Und dementsprechend würden sie sich wahrscheinlich in der Zeit zurückhalten und es bleibt friedlich. Aber wie gesagt, es sind beides Theorien. Nichts ist klar. Im Moment ist es ja ruhiger geworden. Wir müssen die nächsten Wochen abwarten. Aber alle demonstrieren jetzt Gelassenheit. Sheinbaum, Mexiko, aber auch Gianni Infantino vom Weltfußballverband FIFA. Der hat sich geäußert und gesagt, dass er sehr ruhig sei. Alles läuft sehr gut, alles wird fantastisch sein, so seine Worte. Also wird wohl nach jetziger Lage an den Austragungsorten der WM in Mexiko festgehalten.
Ihr werdet das für uns weiter beobachten. Vielen Dank an ARD-Korrespondentin Jenny Barke im Studio in Mexiko. Dankeschön.
Sehr gerne.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zu Mexiko und den mächtigen Drogenkartellen, dann hört doch mal in unsere Folge Das Ameisenprinzip rein. Da beschreibt unsere Reporterin, wie sie ein Treffen mit einem Drogenboss erlebt hat. Und wir erklären, wie die Waffen aus den USA ins Land kommen. Wir verlinken euch die Folge aus dem letzten Sommer nochmal in den Shownotes. Freitag hört ihr uns dann wieder mit einer regulären Weltspiegel-Podcast-Folge. ARD-China-Korrespondentin Marie von Mallinckrodt erzählt uns da, wie die Kommunistische Partei seit ein paar Jahren ihren Masterplan umsetzt. Mehr Menschen sollen aus der Stadt zurück aufs Land ziehen und es wiederbeleben. Wie sie das erreichen und wer dabei alles mitspielt, das hört ihr am Freitag. Redaktion für diese Folge hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Mittwoch, der 25. Februar. Ich bin Johanna Jeschke. Macht's gut. Ciao.